Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Dr. Hannes Nordmeier zum Thema Neuroradiologie. Eine radiologische Fachrichtung mit hohem Bezug zur Klinik. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, dann sage ich herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Ich darf hier heute zusammensitzen mit Dr. Hannes Nordmeier. Hannes, du bist Chefarzt in der Neuroradiologie in Solingen. Es gibt ja nur eine. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Ich freue mich sehr, mit dir über dieses Thema zu sprechen, insbesondere weil ich ja Neurologe bin und weil es extrem viele Überschneidungen natürlich gibt. Als erstes würde ich gerne mit dir diesen Begriff Neuroradiologie nochmal abgrenzen und das vielleicht einfach im Kontrast zu der normalen Radiologie. Im Alltag nehme ich wahr, dass es immer auch wieder so Missverständnisse mit der interventionellen Neuroradiologie gibt, beziehungsweise dass die Kolleginnen und Kollegen nicht so richtig wissen, was das ist. Also diagnostisch interventionell. Vielleicht hast du Lust, diesen Begriff Neuroradiologie mal so ein bisschen zu umreißen und zu erzählen, was ihr eigentlich macht und was euer tägliches Geschäft ist sozusagen.
Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir das hier heute zusammen machen. Neuroradiologie ist insofern noch ein recht junges Fach, als die interventionelle Neuroradiologie zu einem ganz wesentlichen Bestandteil dieses Faches geworden ist und durch die technischen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte erst richtig groß geworden ist. Neuroradiologie ist ja ein Schwerpunkt, den man erlangen kann als Facharzt für Radiologie. Also nach abgeschlossener radiologischer Facharztausbildung kann man dann den Schwerpunkt Neuroradiologie erwerben, so wie man auch den Schwerpunkt Kinderradiologie erwerben kann. Und zur Neuroradiologie gehört zum einen die diagnostische Neuroradiologie, also CT und MRT und Gefäßbildgebung jedweder Modalität von Kopf und Wirbelsäule. Und zum anderen aber auch die interventionelle Therapie von Erkrankungen des zentralen Nervensystems und Strukturen des Gesichtsschädels, Schädelkalotte, Schädelbasis, also auch Tumorembolisation, das ganze Spektrum aus dem HNO-Bereich am Hals abwärts bis hin zu Glomus caroticus Tumoren, die wir behandeln. Insofern haben wir da ein sehr breites interventionelles Spektrum. Und das Schöne an der interventionellen Neuroradiologie ist, dass wir nicht nur gefäßeröffnende Verfahren in unserem Portfolio haben, wie die mechanische Thrombektomie beim Schlaganfall oder die Stent-Angioplastie von Stenosen, sondern dass wir auch sehr viel Embolisationsverfahren machen, also Keulembolisation von Aneurysmen, Verschluss von duralen arteriovenösen Fisteln, AV-Malformationen, Tumorembolisationen, gefäßreiche Tumore. Und das macht das Fach so sehr klinisch, therapeutisch und öffnet das Spektrum sehr weit in alle Bereiche von Neurologie, Neurochirurgie und HNO.
Ja, das ist super spannend, was ihr macht. Ihr seid sehr ja auch in die Notfallversorgung von Patientinnen und Patienten eingebunden. Da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Mich würde nochmal interessieren, so dein Weg zur Neuroradiologie, also wie ist das gekommen? Wie war dein Zugang zu der Neuroradiologie? Und vielleicht kannst du auch noch so ein bisschen erzählen, wie man Neuroradiologe wird. Du hast es gerade schon angesprochen, man muss normaler Radiologe sein, Facharzt für Radiologie. Und wie ist dann die weitere Spezialisierung? Wie läuft das dann ab?
Ja, zu mir persönlich. Ich brannte und tue das auch immer noch sehr für die Neurologie und für alle Neurofächer und bin nach dem Studium im Alfred-Krupp-Krankenhaus in Essen in die Abteilung von Professor Berlet als neuroradiologischer Weiterbildungsassistent gegangen, hatte da eine Drittmittelstelle und musste dann, weil das in die Phase der Abschaffung des AIP fiel und plötzlich kein Geld mehr da war für die ganze Umstellung der AIPler auf die Voll-Weiterbildungsassistenten, eine Schwangerschaftsvertretung in der Neurochirurgie annehmen. Und das hat mich dann zu einem Jahr Neurochirurgie im Alfred-Krupp-Krankenhaus gebracht. Und da habe ich ein bisschen so die Leidenschaft auch fürs manuelle Arbeiten entdeckt. Fand mich letztlich aber in der Neurochirurgie mit einem starken Wirbelsäulenschwerpunkt nicht so richtig wieder und bin zurück in die Neurologie, wo ich auch das Gefühl hatte, ganz viel noch lernen zu wollen, einfach an Diagnostik und einfach an klinisch-neurologischer Medizin. und bin dann nach einem weiteren Jahr Neurologie ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde in die Neuroradiologie geraten, ohne vorher jemals mit der Radiologie in Berührung gewesen zu sein. Das lag daran, dass der Professor Kühne, der damalige Chef der Neuroradiologie, in Rente ging und sein Nachfolger Professor Chapeau aus Frankreich kam 2007. Und der suchte einen Assistenzarzt, und zwar einen mit klinischer Erfahrung. Und da gab es jetzt nicht viele, die zum einen klinisch neurologisch erfahren waren und zum anderen Lust hatten, tatsächlich den Weg in die Radiologie, in Neuroradiologie einzuschlagen. Und so wurde ich dann damals sein erster Weiterbildungsassistent in Essen und habe das Pferd wirklich komplett von hinten aufgezäumt. Also ich hatte noch nie einen Röntgen-Thorax befundet und stand aber direkt ab meinem ersten Arbeitstag dort im Katheterlabor und habe diagnostisch zerebral angiografiert. Und da das in eine Zeit fiel, wo auch wirklich sehr, sehr viele Diagnosen noch katheterangiografisch gestellt wurden, die wir heute eher mit CT oder MR-Angiografie machen, gab es auch ein sehr, sehr hohes Aufkommen an Angiografien. Und ich glaube, ich hatte dann direkt im ersten Jahr so ungefähr 800 Katheterangiografien gemacht und fühlte mich dann sehr schnell sehr wohl in diesem Bereich und hatte eben auch das Glück, als erster dort von ihm ausgebildet zu werden. Und durfte dann sehr schnell in viele spannende Eingriffe involviert werden. Und so habe ich den Weg dann zur interventionellen Neuroradiologie gefunden. Die Weiterbildung zum Facharzt für Radiologie habe ich dann später teilweise im gleichen Haus gemacht, teilweise im Helios Klinikum Wuppertal. Und bin dann wieder zurück ins Krupp-Krankenhaus als Oberarzt und habe noch viele weitere Jahre dann dort Neuroradiologie gemacht, bis sich dann die Möglichkeit anbot, eine neue Abteilung zu gründen in der Lukas-Klinik in Solingen unter dem Dach von Radprax, also eines medizinischen MVZ. Und da haben wir dann ein schönes Team aufgebaut über knapp 6 Jahre, mit dem wir kürzlich gerade umgezogen sind ins Städtische Klinikum Solingen.
Genau, da haben sich viele Sachen geändert hier im Umfeld. Genau, und ich wollte dich fragen, wie sieht das aus? Also welche Qualifikationen muss man haben, um sich Neuroradiologe schimpfen zu können?
Heute wäre dieser Weg, den ich damals einschlagen durfte, nicht mehr möglich, denn jetzt ist es tatsächlich so, dass die neue Weiterbildungsordnung vorsieht, eine komplette radiologische Facharztausbildung abgeschlossen zu haben, bevor man dann 24 Monate Schwerpunkt Weiterbildung Neuroradiologie macht. Also die zwingende Voraussetzung nach neuer Weiterbildungsordnung ist der Facharzt für Radiologie. Und man kann sich auch neuroradiologische Zeiten jetzt nicht mehr aus der Zeit vorm Facharzt anerkennen lassen. Vorher waren es 36 Monate und von den 36 Monaten neuroradiologische Weiterbildung konnte ein Jahr auch vorher schon in der Radiologie stattgefunden haben. Das machte sozusagen die Mobilität zwischen den Weiterbildungsassistenten zweier Abteilungen sehr, sehr günstig. Also man konnte sich da in Rotationsverfahren austauschen und hatte auch vorm Facharzt die Möglichkeit, schon mal auszuloten, ob das eigentlich ein Fach ist, was einem gefällt oder nicht. Da sind wir Neuroradiologen sehr traurig über diese Entwicklung, weil uns dadurch auch ein bisschen was vom Nachwuchs abgeschnitten wird. Natürlich, wer dann den Facharzt einmal in der Tasche hat, überlegt sich ja schon, ob er jetzt nochmal weitere 24 Monate die nächste Weiterbildung macht oder ob er nicht die Chance ergreift, in dem Bereich, wo er jetzt schon den Facharzt hat, direkt sich niederzulassen oder eine Oberarztstelle anzunehmen. Und ansonsten spezielle Voraussetzungen, um Neuroradiologe in Deutschland zu werden, gibt es ansonsten keine. Klinische Vorerfahrung ist erfahrungsgemäß immer sehr gut. Ja, wer also irgendwann schon mal im Laufe seiner Karriere neurologisch oder neurochirurgisch gearbeitet hat, auch in anderen klinischen Fächern, auch innere Medizin, ist natürlich eine super Voraussetzung, um in einem therapeutischen Fach später gut Fuß zu fassen. Der hat sicherlich Vorteile. Aber das Gros unserer Weiterzubildenden rekrutiert sich natürlich aus der Radiologie und auch aus einem Pool von Menschen, die keine klinische Vorerfahrung haben.
Wie sieht denn so ein typischer Tag aus für einen Neuroradiologen? Also du hast gerade schon so ein bisschen erzählt, wo euer Spektrum ist, was die, also was eure Pfeile im Köcher sind sozusagen, also die CT-Diagnostik, die Angiografien, die MRT-Diagnostik, die Katheterverfahren. Wie sieht so ein Tag für dich aus? Du, wie gesagt, du bist ja auch in der, oder ihr Neuroradiologen seid ja auch in der Notfallversorgung von Schlaganfallpatienten eingebunden. Das heißt, ihr habt auch Hintergrunddienste, ihr müsst nachts raus und so weiter. Hast du Lust, das ein bisschen zu erzählen?
Ja, gerne. Also neuroradiologische Abteilungen sind sehr heterogen, ne? Also man kann nicht zwei Abteilungen in Deutschland, glaube ich, direkt miteinander vergleichen, weil sie sehr unterschiedliche Schwerpunkte haben und unterschiedlich organisiert sind. Wenn man jetzt eine eigenständige neuroradiologische Hauptabteilung betrachtet, so wie unsere oder die zum Beispiel auch im Alfred-Krupp-Krankenhaus in Essen, dann arbeitet man in der Regel sehr fokussiert, mit wenig Durchmischung zwischen den Teams Radiologie und Neuroradiologie. Da gibt es aber auch andere Modelle, wo wesentlich mehr sozusagen ja auch Personal von einer Abteilung zur nächsten geht oder für beide Abteilungen Dienste macht, zum Beispiel, ist auch ein sehr etabliertes Modell, oder auch die Dienste der Radiologie und Neuroradiologie in einer Person zusammengefasst sind im Hintergrund. Also da gibt es sehr, sehr viele Spielarten. Wenn man einen starken Schwerpunkt ausbildet, so wie bei uns, dann bietet es sich schon an, dass man wirklich sich fokussiert auf die Neuroradiologie, und so machen wir das auch. Also wir sind tatsächlich nur zuständig für die Schnittbilddiagnostik von Gehirn, Schädelbasis und Wirbelsäule, CT oder MR, und die Neurointervention. Und deshalb organisieren wir uns auch so, dass wir den Tag mit einer gemeinsamen Frühbesprechung beginnen und gucken, was ist heute an Interventionen geplant, was gibt es an wichtiger Schnittbilddiagnostik aus der Nacht zu besprechen, welche Patienten sind heute zu visitieren. Ja, wir denken sehr, sehr klinisch und machen jeden Tag unsere stationären Visiten bei allen Patienten, die von uns behandelt wurden. Also sowohl die elektiven Patienten, die über die eigene Sprechstunde rekrutiert werden, das sind dann überwiegend Aneurysma-Patienten, als auch bei Patienten, die primär notfallmäßig über die Neurologie oder die Neurochirurgie aufgenommen wurden. Das heißt, wir gehen auf die Stroke-Unit morgens, schauen nach den Patienten, die wir an den Tagen zuvor oder in der Nacht thrombektomiert haben. Wir gehen auf die Intensivstation und gucken uns die Patienten an, die da noch in der Akutphase einer Subarachnoidalblutung liegen. Immer mit der Frage, wie sieht es aktuell mit den Vasospasmen aus? Haben wir da noch was zu befürchten? Ja, ist das eine Patientin, die vielleicht in den nächsten Tagen uns nochmal auch begegnet, weil wir sie im Katheterlabor spasmolysieren, also sowohl medikamentös als auch mechanisch? Und dann haben wir eine sehr umfangreiche Sprechstunde, wo jeden Vormittag mehrere Patienten kommen mit externen Bildern in der Regel zur Beratung hinsichtlich Aneurysmen, Stenosen, Fisteln. Ein neuer Schwerpunkt, den wir gerade versuchen zu etablieren, ist das pulsatile Ohrgeräusch. Also wir sehen jetzt in der Sprechstunde sehr viele Tinnitus-Patienten. Die Präselektion ist natürlich schwierig, weil wir haben natürlich mit dem normalen idiopathischen Tinnitus eigentlich nichts zu tun. Das ist ja nun ein HNO-ärztliches Gebiet, aber Patienten mit einem pulssynchronen Ohrgeräusch, die haben ja dann häufig eine vaskuläre Ursache, eine Sinusstenose oder eine Fistel, die über die Knochenfortleitung das Geräusch macht. Und die sehen wir auch relativ häufig mittlerweile, untersuchen die dann auch umfangreich tatsächlich selber klinisch. Und ja, und ansonsten haben wir Rotationsassistenten aus der Radiologie, die bei uns in der Neuroradiologie sind. Das sind immer zwei Assistenten, die dann unter unserer Ägide die Schnittbilddiagnostik lernen. Und wir haben unser normales Interventionsprogramm, also die Eingriffe, die wir elektiv planen. Da sind wir natürlich sehr mit der Anästhesie in Kontakt. Ja. Um wie viel Uhr geht es los? Welche Eingriffe können wir auf welche Tage verteilen? Da haben wir also einen Tag ohne Anästhesie. Das ist immer der Montag. An den vier anderen Tagen können wir dann Patienten planen für Eingriffe in Narkose. Und dann kommen die Notfälle dazwischen. Und wir versorgen noch eine externe Klinik, wo wir auch vor Ort thrombektomieren, das Sana Klinikum in Remscheid. Das heißt, es kann auch passieren, dass mitten am Tag einer aus unserem Team sich ins Taxi setzt und nach Remscheid fährt für eine Thrombektomie. So sieht unser Alltag aus. Sehr, sehr, sehr wild manchmal und ja, sehr unvorhersehbar, aber sehr, sehr schön und immer wieder challenging.
Total. Was mich so als Neurologe total interessiert, ist einfach das Thema Devices. Da hat sich ja auch viel getan in den letzten Jahren. Würdest du sagen, dass man als Neuroradiologe sehr fingerfertig sein muss? Also muss man gut feinmotorisch arbeiten können? Ich finde es unglaublich, sich vorzustellen, wie man so einen Katheter auch im hinteren Stromkreis mal platziert oder ja, wie man da Eingriffe durchführt. Das Gleiche gilt natürlich auch für Coils oder so. Also ist das eine Voraussetzung, dass man da sehr geschickt ist mit den Händen oder was würdest du sagen?
Ja, das ist definitiv eine Voraussetzung. Und ich frage mich immer, ist es eigentlich mehr eine Typfrage oder ist es tatsächlich mehr eine Frage der manuellen Fertigkeiten? Es gibt ja Menschen, die sind extrem geschickt und haben zu Hause eine Hobbywerkstatt und basteln die tollsten Sachen, sind aber vielleicht als Arzt gar nicht so leidenschaftlich dabei zu operieren oder endovaskuläre Interventionen zu machen. Ich glaube, da spielt dann die Leidenschaft für die Sache eine große Rolle. Und gerade bei den Eingriffen an den Hirnarterien ist es ja so, dass ein kleiner Fehler oft unverzeihlich ist. Ja? Also wenn man dann in einer 1 Millimeter großen Arterie noch den hintersten und kleinsten Thrombus entfernen will und man perforiert die Arterie und macht eine große Blutung, dann hat man für den Patienten natürlich einen großen Schaden gesetzt, aber nichts Positives mehr erreicht. Insofern ist da auch immer so eine Grenze, wo abseits von evidenzbasierten, standardisierten Verfahren jeder Interventionalist für sich selber auch wissen muss, bis wohin traue ich mich, wo fühle ich mich noch wohl. Und das ist dann tatsächlich auch ein bisschen eine Frage der Skills und auch des Types, so wie man die Sache dann in der Situation sich zutraut und einschätzt. Aber ich glaube, was uns alle verbindet, ist, dass wir gerne manuell arbeiten und dass wir das auch in diesen Gefäßgebieten gerne tun und da jetzt keine Angst haben. Und dann muss man ein bisschen unterscheiden, gefäßverschließende versus gefäßeröffnende Neurointerventionen. Karotte-Stenting zählt so unter den Neurointerventionen als so die Brot-und-Butter-Intervention, um es mal so zu sagen. Also einfacher Zugang vom Aortenbogen, großes proximales Gefäß und in der Regel keine große technische Schwierigkeit, dort einen Stent zu platzieren und den auch nachzudilatieren. Ganz anders ist es natürlich, wenn man jetzt einen Stent in einer kleinen intrakraniellen Arterie einbringt, wo man dann oft schon Schwierigkeiten hat, den Angioplastieballon durch den Karottesiphon zu navigieren, wo man dann mit Zwischenkathetern vielleicht arbeiten muss, um mehr einfach ein stabileres System als Zugang zu haben. Und letztlich die Krone sind dann die gefäßverschließenden Verfahren, also das Aneurysma-Coiling oder das Einbringen von endovaskulären Implantaten in Aneurysma, so sogenannte intra-aneurysmale Flow Disruptor, also moderne Devices, mit denen man die Aneurysmen dann auch sozusagen direkt komplett verschließen kann, ohne zahlreiche Coils einzubringen. Und der Umgang mit Flüssigembolisaten bei duralen arteriovenösen Fisteln oder arteriovenösen Malformationen oder Tumorembolisationen. Das ist dann schon etwas, was man sicherlich nicht in den ersten Jahren lernt, sondern in der Zeit danach und peu à peu. Und wo, glaube ich, in Deutschland wir gerade in einer Zeit sind, dass sich viele, viele interventionelle Neuroradiologien entwickelt haben und immer noch entwickeln. In den letzten Jahren getriggert durch die Thrombektomie, weil der Bedarf in der Schlaganfallversorgung entstanden ist und dadurch ein bisschen die Verteilung der gefäßverschließenden Verfahren verwässert auch. Also immer mehr Kliniken machen dadurch immer weniger von diesen Eingriffen. Da wird, glaube ich, die Krankenhausstrukturreform ein bisschen gegensteuern, ganz automatisch durch Zentrenbildung. Und ja, ich persönlich wünsche mir immer, dass ein neurointerventionelles Team so groß ist und die Fallzahl so hoch, dass jeder sich mit den Standardtherapieverfahren auch wohlfühlt. Ja, dass jeder im Team sagt, ich kann auch nachts um 3, wenn es sein muss, mit Flüssigembolisaten umgehen und ein Aneurysma keulen. Auch wenn das natürlich überwiegend Eingriffe sind, die in der Tagesroutine stattfinden. Aber sollte schon zu den Skills von einem Team gehören, was in einer großen Klinik arbeitet. In kleineren Häusern, wo nur thrombektomiert wird oder nur sozusagen nur die gefäßeröffnenden Verfahren stattfinden, da kann man das sicherlich dann beschränken. Ja? Da werden Patienten für die gefäßverschließenden Verfahren dann eben verlegt.
Wir unterbrechen unseren Podcast an dieser Stelle ganz kurz für einen Werbejingle. Diese Folge wird von der Hire a Doctor Group gesponsert. Wir bieten euch gesundes Arbeiten in Medizin, Pflege und Rettung. Mehr Infos dazu in den Shownotes. Und jetzt wieder zurück in den Podcast. Können wir nochmal konkret so über die Thrombektomie-Verfahren sprechen? Das ist ja was, was das Outcome der Schlaganfallpatienten maßgeblich verbessert hat in den letzten Jahren. Kannst du nochmal für unser Publikum, das ist ja ein sehr breites Publikum, so ein bisschen erzählen, bei welchen Patienten eine Thrombektomie in Frage kommt und wie die dann konkret abläuft und welche Verfahren, also welche Devices es da gibt, wie das genau stattfindet?
Ja, also die großen Hirnarterienverschlüsse, die betreffen die Arteria carotis interna, den Hauptstamm der Arteria cerebri media und in der hinteren Zirkulation die Vertebralarterien und die Arteria basilaris. In den Gefäßabschnitten ist die mechanische Thrombektomie seit Publikation der großen Studien, der sogenannten Big Five 2015, evidenzbasiert. Und da kommen sämtliche Thrombektomie-Techniken zum Einsatz. Also sowohl diese sogenannte Stent-Retriever-Thrombektomie, wo ein Drahtgeflecht-Röhrchen quasi, also ein Stent, über dem Thrombus geöffnet wird, sich den Thrombus mit seinen Maschen greift, also sich mit dem Thrombus verankert und dann rausgezogen wird unter Aspiration an dem Katheter, in den er dann reingezogen wird. Als auch die Aspirationsverfahren, das heißt, das ist sozusagen eine direkte Aspiration mit einem hochflexiblen Katheter, der an den Thrombus andockt. Also da muss man nicht zwangsläufig am Thrombus vorbei und ein Device über dem Thrombus implantieren oder öffnen, sondern man kann mit einem Aspirationskatheter direkt an den Thrombus andocken, setzt dann den Sog an mit einer Spritze oder einer Pumpe und versucht, den Thrombus idealerweise ganz in diesen Aspirationskatheter reinzuziehen. Oder zumindest so mit dem Aspirationskatheter anzusaugen, dass man ihn zusammen mit dem Katheter entfernen kann. Wenn diese sogenannte direkte Aspiration funktioniert, dann ist es das einfachste Verfahren, was man sich vorstellen kann. Denn man muss nicht distal des Verschlusses navigieren in einem Gefäßbett, was man sich nicht kontrastieren kann. Das ist anders, wenn man einen Stent-Retriever benutzt. Dann muss man ja an dem Thrombus vorbei mit dem Katheter, mit dem Draht, um dann dadurch den Stent-Retriever zu schieben, den man über dem Thrombus öffnet. Das heißt, hinterm Thrombus navigiert man immer in einem Gefäßterritorium, was man sich nicht darstellen kann auf dem Bildschirm und orientiert sich dann nur sozusagen am Gefühl und an der Anatomie. Deswegen ist die direkte Aspiration mittlerweile auch ein sehr weit verbreitetes Verfahren. Auch mit sehr guten Ergebnissen, funktioniert häufig gut, ersetzt aber überhaupt nicht die klassische Stent-Retriever-Thrombektomie. Also das muss man schon immer noch im Köcher haben, weil auch nicht jeder Aspirationskatheter überhaupt hinzubringen ist an den Thrombus. Die sind ja dann relativ großlumig und lassen sich nicht ohne weiteres durch sehr elongierte Gefäße schieben. Insofern sind das eigentlich zwei Verfahren, die man aber auch gut kombinieren kann. Man kann also auch einen Aspirationskatheter so weit vorbringen, wie er eben geht, und geht dann weiter mit dem Mikrokathetersystem, öffnet den Stent-Retriever über dem Thrombus und zieht dann den Stent-Retriever in den Aspirationskatheter hinein. Das nennt man dann Koaspiration, dass man sozusagen beide Systeme zusammen verwendet. Und das, was die Thrombektomie jetzt sehr, sehr stark erweitert, sowohl technisch im Indikationsgebiet, aber auch klinisch, sind zum einen die distalen Thrombektomien. Und zum anderen die Thrombektomien bei Patienten, die in einem sehr späten Zeitfenster kommen oder mit einem sehr großen Infarkt. Und da haben wir in den letzten Jahren ja zahlreiche Studien zugesehen. Erst kamen Publikationen zu diesen Late-Thrombektomie-Verfahren, wo nach 16 oder 24 Stunden thrombektomiert wurde, wo man gesehen hat, der klinische Erfolg ist bezogen auf den klinischen Endpunkt behinderungsfreies Überleben immer noch gigantisch groß, wenn man Patienten präselektiert, die noch Gehirngewebe zu retten haben. Und jetzt gerade dieses Jahr sind drei große Studien publiziert worden, die gezeigt haben, dass auch bei Patienten mit sehr großen, bereits demarkierten Infarkten, wo man also sieht, dass große Teile des Gehirns gar nicht mehr zu retten sind, dass auch die noch von der Thrombektomie profitieren, wenn in den Randbereichen tatsächlich noch Zonen sind, die zu retten sind, diese sogenannte Penumbra. Ja. Also wenn man da noch was erreichen kann, dann profitieren auch Patienten mit einem sehr niedrigen sogenannten Aspect Score von der Thrombektomie. Das ist dieser Score, den man im CT anwendet, um zu gucken, auf einer Skala von 0 bis 10, wie viel Gehirn ist eigentlich noch heile und wie viel ist noch zu retten.
Ich merke gerade, ich könnte stundenlang dir zuhören und dir stundenlang Fragen stellen. Eine Sache, die ich total wichtig finde und die ich gerne nochmal thematisieren würde, ist das Thema KI. Gibt es da jetzt schon Implikationen? Hat das jetzt schon den Weg in die Klinik gefunden, dass ihr KI-Systeme, Software benutzt, die euch unterstützt, zum Beispiel bei der Analyse von Tissue at Risk, ne? Also dass man gucken kann, wie gut kann ich dem Patienten vielleicht noch helfen durch einen interventionellen Eingriff?
Mhm. Ja, da gibt es seit vielen Jahren verschiedene Softwareanbieter, die mehr oder gut funktionierende KI-Systeme haben. Das ging damit los, dass im nativen Computertomogramm dieser Aspect-Score automatisiert wurde. Unter allem, was wir jetzt haben an KI-Support bei der Schlaganfalldiagnostik, ist das ehrlich gesagt das Schlechteste. Denn Patienten, die eine ausgedehnte zerebrale Mikroangiopathie haben, also mit sehr viel Hypodensitäten im Marklager des Gehirns, da versagt dieses Scoring sehr schnell, weil wir ja mit im Niedrigkontrastbereich arbeiten, eigentlich mit Unterschieden zwischen Mark und Rinde im CT-Kontrast. Wenn das aber ein an sich gesundes Gehirn betrifft mit einem sektorförmigen Schlaganfall, also so einem typischen Areal zum Beispiel durch einen Mediaverschluss, dann kann diese Software sehr genau kartografieren und sagen, der Patient hat von 10 Aspects-Punkten nur noch 5, denn die und die und die Areale sind schon dunkel. Das funktioniert sehr gut. Man muss aber sagen, da wo diese Software gut funktioniert, funktioniert auch ein Weiterbildungsassistent im ersten Ausbildungsjahr schon sehr gut. Ja? Also das sind so die Bereiche, wo jemand mit wenig Berufserfahrung schon eine sehr hohe Trefferquote hat. Was diese Software aber, finde ich, wo die uns eine sehr große Hilfestellung ist, ist bei der sogenannten multimodalen Schlaganfalldiagnostik, wo es also über das native CT hinausgeht, nämlich bei der Beurteilung von CT-Angiografie und CT-Perfusion. Und das, was wir bisher genutzt haben und hoffentlich auch bald in der neuen Klinik wieder nutzen, ist eine Software, die auch dann eine Auswertung rausschickt, zurückspiegelt zu uns ins PAX und auch auf mobile Endgeräte erstens der Aussage, wie groß ist der Infarkt? Zweitens, gibt es eine Blutung, ja oder nein? Wenn es eine Blutung gibt, wie groß ist das Volumen dieser Blutung? Sehr relevant für die Neurologen, wenn es darum geht, orale Antikoagulantien zu antagonisieren, also Gabe von Andexanet Alpha, und dann muss man einmal nach dem Volumen einer intrazerebralen Blutung gucken. Das bringt uns die Software innerhalb von weniger als 1-2 Minuten, also quasi in Echtzeit. Dann detektiert diese Software den Gefäßverschluss. Die kann also mit einer hohen Trefferquote sagen, ist da ein Karotis oder ein Mediaverschluss, zumindest in den proximalen Segmenten. In den distalen Gefäßsegmenten funktioniert es nicht. Und die Software analysiert die CT-Perfusion und gibt uns eine Auskunft darüber, wie groß ist das Volumen des perfusionsverzögerten Hirnareals und wie groß ist die Penumbra, also das Tissue at Risk, was du gerade angesprochen hattest. Das heißt, wir kriegen dann mit Unterstützung dieser App wirklich früher als jeder Arzt in der Klinik überhaupt Zeit hat, sich ein Bild in Ruhe anzugucken, schon eine komplette Analyse von Nativ-CT, CT-Angio und CT-Perfusion mit den wichtigsten Parametern, die wir kennen müssen, um dann die Indikationen zu stellen. Was nicht ersetzt, dass jemand sich trotzdem das Nativ-CT gründlich anguckt und sagt, IV-Lyse möglich, ja oder nein. Das muss auf jeden Fall geschehen, aber im Rufdienst, im Hintergrund für uns als Neuroradiologen ist das von einem Riesenwert, dass wir teilweise sonntags beim Frühstück sitzen und ein Pling per Push-Nachricht aufs Handy bekommen und dann steht da, da ist ein Untersuchungsset gelaufen und dann direkt mit einem Hinweis, Matches Diffuse 3 Criteria, also Kriterien aus der Diffuse 3 Studie, und dann weiß man, okay, da ist jede Menge Penumbra und ein großer Gefäßverschluss. Und dann kann man im Prinzip sich schon darauf einstimmen, dass erstens gleich der Anruf aus der Klinik kommt und man zweitens gleich losfahren muss. Das ist schon eine große Hilfe.
Ja, das ist ja beeindruckend. Zwei Fragen habe ich noch an dich. Erstens, was siehst du so in den nächsten, ja, das ist schwer, ich weiß, man kann nicht in die Glaskugel gucken, aber so in den nächsten 5 bis 10 Jahren in der Neuroradiologie an Entwicklungen auf uns zukommen? Und zweitens, Kolleginnen und Kollegen, die jetzt zugehört haben, die vielleicht auch Lust hätten, in die Neuroradiologie reinzugehen und die vielleicht auch total motiviert sind, das Fach zu wählen. Was hast du so für Empfehlungen an die?
Ja, was sehe ich für die Zukunft? Also ein ganz großes neues Gebiet, was sich neuroradiologisch gerade erschließt, ist die Embolisation von chronischen Subduralhämatomen. Das ist ja so ein, ja, wie so ein Sentinel-Ereignis des älteren Menschen, wie so eine Schenkelhalsfraktur. Wer ein Subduralhämatom entwickelt, steht oft an der Kippe zu sozusagen schwerem Krankheitsverlauf und baldigem Tod, muss man ja leider ehrlich sagen. Auch wenn es ein gar nicht so kompliziertes Krankheitsbild ist. Und die Bohrlochtrepanation mit Entlastung eines Subduralhämatoms ist schnell gemacht und sehr effektiv. Aber die Rezidivrate ist hoch. Und gerade ältere Menschen, die antikoaguliert sind, bei Vorhofflimmern zum Beispiel, kriegen dann natürlich eine Therapieumstellung. Antikoagulation wird pausiert, dadurch sind sie wieder neuen Risiken durch kardiale Embolien ausgesetzt. Und da ist die Embolisation der Arteria meningea media beim Subduralhämatom jetzt ein Verfahren, was wir schon häufig anwenden, was schon in großen Studien mittlerweile untersucht ist, mit ganz hervorragenden Ergebnissen, Rezidivraten teilweise so um die 5% nur noch, im Gegensatz zu den üblichen 30%. Und da haben wir sozusagen nach der Thrombektomie, die ja der letzte große Meilenstein in der Neurointervention war, haben wir sozusagen einen ganz großen nächsten Schritt jetzt erreicht und vor uns. Und das hat nicht nur für die Patienten Riesenvorteile, weil sie ein sehr, sehr harmloses Therapieverfahren mit wenig Nebenwirkungen angeboten bekommen, sondern auch für unsere Weiterbildung. Denn bei diesen Verfahren übt sich der Umgang mit Embolisaten, die man sonst nur bei Tumorembolisationen oder Fisteln oder AV-Malformationen anwenden konnte. Und in meinem Team hat jetzt jeder schon den Umgang mit viskösen Flüssigembolisaten bei der Embolisation von Subduralhämatomen geübt. Und ich kann sagen, das wäre ganz sicher nicht der Fall, wenn es nicht dieses Spektrum gegeben hätte, um das wir uns jetzt erweitert haben. Und auf deine zweite Frage, was kann man empfehlen? Man kann eigentlich nur jedem empfehlen, sich möglichst frühzeitig auch mal in einer Klinik zu tummeln, wo es eine Neuroradiologie gibt. Also wenn man in der Weiterbildung zum Radiologen ist oder zur Radiologin, dann würde ich schon dazu raten, wenn das dem Interessens, wenn das den Interessen entspricht, auch mal reinzuschnuppern in ein Haus mit Neuroradiologie. Denn da lernt man dann einen Bereich kennen, der wirklich sehr klinisch-therapeutisch orientiert ist und findet vielleicht eine sehr, sehr gute Mischung aus Diagnostik und Therapie.
Lieber Hannes, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich fand es extrem spannend, von dir zu hören, was du machst, was ihr macht. Und ja, so ein bisschen hat mein Neurologenherz höher geschlagen. Also nicht nur ein bisschen, sondern es hat einfach nochmal gesehen, was für ein Spektrum ihr abdeckt, was ihr alles tun könnt für die Patientinnen und Patienten. Danke und weiterhin viel Erfolg mit deiner Arbeit, die sehr wichtig ist.
Ja, vielen Dank. Danke dir.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.